Dann können wir anfangen. Willkommen zu meinem Talk mit dem Titel, gibt keinen Titel. Ursprünglich sollte er den Titel haben, warum sah die Grafik auf der PlayStation so kacke aus und die auf dem N64 sah auch kacke aus, aber anders. Aber dann wurde mir gesagt, ja, das ist ein bisschen negativ. Dann habe ich gesagt, gut, dann ist es halt mein N64 und PSX-Talk, aber das erweckt zu viele Erwartungen von, das ist wie so ein Ultimate-Talk, der die Architektur bis ins kleinste Detail erklärt und das will ich auch nicht machen. Aber das Thema wird sein, Grafikrendering auf diesen beiden Konsolen, die habe ich hier auch mal mitgebracht, Grafikrenderung auf diesen beiden Konsolen und warum die Grafik aus heutiger Sicht nicht mehr so toll aussieht, weil man damals Abkürzungen gehen musste und Dinge weglassen musste, die eigentlich wichtig gewesen wären. Und um das zu erklären, muss ich erstmal ein bisschen Grundlagen vom 3D-Rendering erklären. Okay. Und zwar für die meisten Spielekonsolen und wie PCs es auch heute noch machen, ist die 3D-Welt eigentlich immer aus Dreiecken zusammengesetzt, die irgendwie im dreidimensionalen Raum schweben. Also wenn wir hier so einen Würfel malen wollten, dann wäre der aus einzelnen Dreiecken zusammengesetzt. Jede Fläche hat in dem Fall hier zwei Dreiecke. Das können auch noch beliebig mehr werden, aber mehr als zwei, weniger als zwei gehen halt nicht, weil dann hat der Würfel ja Löcher. Also haben wir mindestens immer Dreiecke. Und die können, dadurch, dass man die Ecken der Dreiecke mit irgendwelchen Matrizen rumrechnet, kann man die drehen, verschieben, strecken und so weiter. Dann leben die aber erstmal nur im dreidimensionalen Raum. Und wenn wir die angucken wollen, dann müssen wir die auf einen flachen Bildschirm projizieren. Und das geht ungefähr so. Wir denken uns hier so eine Kamera. Das ist im Endeffekt ein Punkt im Raum, von dem aus wir in die Szene schauen und die hat so eine Bildebene. Und um dann ein Bild zu erzeugen, gucken wir uns an, der Brennpunkt von der Kamera. Wir ziehen eine Linie von diesem Brennpunkt zu jeder Ecke von unserer 3D-Geometrie und malen diesen Punkt auf unsere Leinwand, auf unseren gedachten Bildschirmebene und verbinden die dann wieder zu Dreiecken, so wie sie da verbunden waren. Und dadurch kriegen wir ein zweidimensionales Bild von unserer dreidimensionalen Szene. In Wirklichkeit geht das eher so, dass wir die Szene erst vor die Kamera drehen und dann eine perspektivische Projektion machen, eine Koordinate wegschmeißen und dann haben wir auch flaches 2D-Bild. Aber vorstellen kann man sich das wirklich so, wir haben hier einen Strahl, der von dem Kameramittelpunkt zu der Ecke geht und da, wo er halt unsere Bildebene schneidet, ist dann der Punkt im Bild. Jetzt haben wir aber nur so ein Drahtgittermodell von unserem Würfel, jetzt wollen wir dann irgendwie noch bunt kriegen. Dafür gibt es Texturen. Eine Textur in 3D-Rendering-Sprech ist meistens so ein zweidimensionales Bild, was dann irgendwie auf unsere Ecken oder auf unsere Seiten von den Geometrien draufgelegt wird. Wie das genau funktioniert, kommen wir später noch dazu. Nur wichtig ist halt, das Bild muss natürlich wieder auf dem Bildschirm gezeichnet werden und dafür muss es irgendwie verzerrt werden, um diese trapezförmige Form hier zu kriegen, dass es genau auf die Seite von dem Würfel passt. Jetzt ist das Bild bunt. Jetzt wollen wir noch sehen, wie es ein bisschen Tiefeninformationen kriegt und dass es schöner aussieht. Brauchen wir eine Lichtberechnung noch. In der 90er Jahre Hardware hatten wir hauptsächlich Flat Shading und Goro Shading. Das Flat Shading funktioniert so, ich betrachte von jedem Dreieck die sogenannte normale, also einen Vektor, der senkrecht auf der Fläche von dem Dreieck steht. Gucke mir an, was für einen Winkel hat zu der normale, der Vektor, der zur Lichtquelle zeigt. Und was für einen Winkel hat der Vektor, der von der Kamera kommt? Wenn wir möglichst nah an diesem Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel sind, dann wird die Fläche heller gezeichnet. Und wenn die Winkel weit voneinander entfernt sind, dann wird die Fläche dunkler gezeichnet. Und somit haben wir dann ein Flat Shading. Flat Shading deshalb, weil es sieht alles sehr flach aus, weil jedes Dreieck hier halt die gleiche Helligkeitsstufe kriegt. Es gibt ein bisschen ein verbessertes Verfahren, das ist das Goro Shading. Beim Geräuschshading betrachte ich nicht die normalen auf den Dreiecksflächen, sondern die normalen in den Ecken. Das heißt, ich muss für jedes Dreieck an drei Stellen das Beleuchtungsmodell auswerten und danach dazwischen interpolieren. die Auswertung des Beleuchtungsmodells muss gar nicht so viel öfter passieren, weil ein Punkt gehört ja meistens zu mehreren Dreiecken. Und wenn ich mir die Daten dazwischen merken kann, muss ich da nicht so viel mehr berechnen. Aber die Interpolation ist also aus der Sicht von 90er-Jahre-Hardware teuer. Und es ist auch nicht perfekt, weil ich sehe hier und vor allem hier kommt dann doch wieder die Dreiecksstruktur von meinem Objekt durch. Und es ist zwar schöner als Flat Shading und ein bisschen smoother, aber perfekt ist es immer noch nicht. Es gibt auch noch bessere Modelle, die werden, das kann man beliebig ins Detail treiben, aber für die Technik, die wir heute Abend betrachten, so Baujahr 98 rum, sind die beiden Shading-Verfahren so der Stand der Technik. Goro-Shading geht auch noch ein bisschen mehr auf lustige Art und Weise kaputt, wenn man es animiert. Dann, wenn ich dann mein Beleuchtungsmodell zu sehr auf diese Glanzlichter auslege, also einen zu schmalen Peak habe, dann fängt das an zu blinken. Eine weitere Art und Weise, Farbe in die Szene zu kriegen, ist das sogenannte Vertex Coloring. Ich habe wieder so eine normale 3D-Figur und habe jetzt einfach jeder Ecke eine Farbe zugewiesen. Und der Grafikprozessor kann automatisch zwischen den Farben an den Ecken interpolieren und macht mir dann so einen Farbverlauf rein. Wer Super Mario 64 durchgespielt hat, hat am Ende gegen den Regenbogen-Bowser gekämpft. Der ist genauso mit Vertex Coloring erstellt. Dazu kommt halt noch, dass die meisten Konsolen damals, also sowohl die PlayStation als auch das N64, das Vertex Coloring mit der Textur verrechnen können. Und dann kann man sowas machen wie den texturierten Bowser, der gleichzeitig Regenbogenfarben leuchtet. Oder wie hier rechts bei diesem PlayStation-Spiel. Hier wird das Vertex Coloring benutzt, um in der Szene Schatten auf den Boden zu zeichnen. Und das ist überall die gleiche Textur in der gleichen Helligkeit, aber nur durch diese einzelnen Informationen an jedem Vertex dran kann der Level-Designer hier schon einfach der Szene ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Leben geben, indem er so ein bisschen dunklere und hellere Stellen einbaut. Und das, das kostet nicht viel im Vergleich zu einem Beleuchtungsmodell zu erstellen, was halt wirklich die komplette Szene, jedes einzelne Dreieck des Levels beleuchtet. Das wäre mit der damaligen Hardware nicht in Echtzeit möglich gewesen. Das Vertex Coloring kann man auch animiert machen. Dazu habe ich ein Video mitgebracht. Das ist das hier. Das ist aus Tomb Raider. Und das Wasser, der Wassereffekt wird hauptsächlich gemacht, indem die Wandtexturen mit diesem blauen Vertex Coloring versehen wurden und zusätzlich halt die Helligkeit von der Farbe, die mit Vertex Coloring draufgemalt wird, variiert wird. Und deswegen gibt das dann so einen Welleneffekt und das ganze Level ist ein bisschen animiert und man denkt an Wasserwellen, die das Licht irgendwie brechen, obwohl eigentlich nur die Wände die Farbe wechseln. Die Wasseroberfläche ist auch halbtransparent noch dazu. Das ist ein Effekt, da kommen wir später auch noch dazu, wie das gemacht wird. Letzte Slide von der Einführung, der Z-Puffer. Ein Z-Puffer ist dafür da, zu zeigen, welche Objekte weiter hinten und weiter vorne in der Szene sind. Wofür brauche ich das? Naja, wenn ich jetzt diesen Stift mir vor die Nase halte, dann seht ihr meine Nase nicht mehr, weil er weiter vorne ist. Der ist näher an der Kamera als meine Nase und undurchsichtig und dadurch ist meine Nase weg, wenn ich den dahin halte. Das muss ich beim 3D-Rendering auch beachten. Wenn ich eine Szene rendere, dann sind die Objekte nicht unbedingt sortiert, wie weit sie von der Kamera weg sind. Ich kann immer nur in den Frame-Puffer reinschreiben und überschreibe dann das, was vorher da war. Das heißt, ich muss mir dann merken, wie tief ist das Objekt in der Szene, wie weit ist es von der Kamera entfernt. Und das merke ich mir im Z-Puffer. Beispiel, ich rendere hier diesen grünen Würfel hier. Der grüne Würfel wird, ich projiziere die Punkte auf den Bildschirm, ich rasterisiere dazwischen alles mit der grünen Farbe, alles ist gut. Aber gleichzeitig schreibe ich, genau das hier oben, das ist der Frame-Puffer. Da wird das Bild, was nachher der Nutzer auch angucken kann, reingeschrieben. Und das hier unten ist der Z-Puffer. Den sehen wir eigentlich normalerweise nie, aber da merkt sich der Grafikchip, wie weit ist dieser Würfel an jedem Punkt von der Kamera entfernt. Der heißt deswegen Z-Puffer, weil ich habe eine X- und eine Y-Koordinate in meinem Bildschirmbild und die Z-Koordinate ist in der Tiefe, das, was ich nicht sehen kann. Jetzt rendere ich dann den Konus hier vorne Und wenn ich dann an diese Ecke von dem Konus komme, dann muss der ja den Würfel hier verdecken. Und das klappt dadurch, dass ich, wenn ich den Konus rendere oder wenn ich jedes Objekt im Z-Puffer, mit Z-Puffer-Verfahren rendere, dass ich dann in den Z-Puffer reingucke und vergleiche, ist die neue Koordinate weiter weg oder näher dran an der Kamera. Und nur wenn die Koordinate näher an der Kamera dran ist, schreibe ich die neue Information sowohl in den Z-Puffer als auch in den Frame-Puffer. Wenn das nicht der Fall ist, dann lasse ich es bleiben. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn ich das T-Kesselchen hier schon gerendert habe, das ist vor der Kugel. Jetzt rendere ich die Kugel und kommt an dem Eck hier an. Und dann sehe ich, oha, die Kugel ist ja hinter dem, was schon im Z-Puffer drin ist. Also wird die Stelle einfach nicht gerendert und dann das T-Kesselchen nicht überschrieben. Und dadurch sieht die Szene halt richtig aus, weil Sachen, die weiter vorne sind, Sachen, die weiter hinten sind, verdecken. Das kann auch ein Feature haben, was eigentlich nicht so realistisch aussieht, nämlich dass einzelne Dreiecke durch andere Dreiecke durchgucken. Das habe ich deswegen aufgemalt, das Beispiel, weil wir sehen gleich noch ein anderes Beispiel, wo das nicht geht. So, genug der Einführung. Erste Konsole, die wir betrachten, ist die PlayStation. Irgendwann 1994 in Japan rausgekommen, 95 im Rest der Welt, hat einen MIPS-Prozessor, MIPS-1-Architektur mit 33,5 MHz, 2 MB Speicher, gut, das ist nicht so viel. Dann noch 1 MB für den Frame-Puffer und 512 KB für den Soundprozessor. Aber ganz wichtig sind die Daten hier unten eigentlich, nämlich dass wir diesen Videodekompressions-Coprozessor haben. Der kann eine Discrete Cosine Transform in sehr schnell ausführen. Und das klingt für mich so ein bisschen wie was, was mit Motion JPEG zu tun haben könnte. Also was es in der Praxis bedeutet, ist, das Ding kann Vollbild-Videos von der CD streamen. Das war damals noch nicht unbedingt Standard. Und das hat halt auch den ausgemacht, wie PlayStation-Spiele präsentiert wurden, weil da gerne vorgerenderte Zwischensequenzen drin waren oder sogar Zwischensequenzen, die mit Live-Action-Video gemacht wurden. Dazu dieser 16-Bit 44 kHz Audio-Prozessor, der kann hier 24 Kanäle PCM-Sound abspielen, über MIDI gesteuert, das heißt, ich kann ihn wie einen Wavetable-Synthesizer benutzen. Aber ganz wichtig ist dabei auch noch, der kann direkt von der CD Musik auch streamen. Das geht sogar so weit, dass erstens die PlayStation einfach Audio-CDs abspielen kann und zweitens viele PlayStation-Spiele, wenn ich die in einen normalen Audio-CD-Player lege und Track 2 auswähle, dann höre ich die Hintergrundmusik vom Spiel. Was halt dazu geführt hat, dass halt auch ich habe 2 MB RAM und 1 MB Frame-Puffer. Das heißt, meine Spiele sind am Ende nicht so groß. Die meisten Spiele passen in unter 100 MB. Dann habe ich noch 500, 600 MB Platz auf der CD für Videos und Musik, hauptsächlich Musik. Und viele PlayStation-Spiele hatten deswegen halt einen sehr hochwertig produzierten Soundtrack. Aber wir gehen ja heute mehr auf die Grafik ein. Bildschirmauflösung geht bis zu der vollen Auflösung, die einen NTSC-Fernseher hinkriegt. Hat aber auch kleinere Modi, die meistens benutzt wurden, wo die Pixel halt dann mal, also quasi immer 2 Zeilen hoch und 2 in Anführungszeichen Pixel breit sind. Die Anzahl der Farben gleichzeitig, ich glaube, das kommt irgendwie drauf raus, dass jedes Pixel eine eigene Farbe hat, wenn man das mal nachrechnet. Ich glaube, die maximale Texturgröße ist 256 Pixel im Quadrat. Wie gesagt, ich glaube, weil ich die Quelle dafür nicht gefunden habe. Und wir kriegen eine gewisse Anzahl Polygone mit auf dem Bildschirm gepixelt pro Sekunde. Wir sehen hier schon, es werden immer weniger, je mehr Grafikfeatures ansehen. Also wenn ich Geruhshading, Beleuchtungsmodell und Texturmapping benutze, habe ich nur 90.000. Wenn ich aber nur Flatshading ohne Textur benutze, kriege ich 360.000 pro Sekunde. Wenn ich mir überlege, dann ich will im Idealfall 60, eher 30, in den 90er Jahren waren es auch mal 20 Bilder pro Sekunde stabil erzeugen, dann kann ich mir noch ausrechnen, wie viele Polygone in meiner Szene sein dürfen, bevor die Konsole anfängt zu ruckeln. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum dieser Talk hier existiert. Ich war irgendwann mal auf einem Retroaktiv-Treffen und wir haben über verschiedene Spielekonsolen geredet und dann sagt jemand zu mir, ja, das N64 hatte einen Z-Puffer. Und ich so, hä? Ist das ein Alleinstellungsmerkmal? Und hab das erstmal so hingenommen und habe dann später nachgeforscht und bin drauf gekommen, dass die PlayStation keinen hat. Und dann habe ich angefangen, die Unterschiede zwischen den Konsolen zu recherchieren. Und jetzt sind wir hier. Die PlayStation hat keinen Z-Puffer. Das hat ein paar Implikationen. Das hat erstens die Implikation, dass wir die Szene immer tiefensortieren müssen. Also einen Depth-Sorting-Algorithmus machen. Wir tun also alle Dreiecke, müssen wir immer in der Reihenfolge zeichnen, wie sie von der Kamera entfernt sind. Zuerst die, die am weitesten weg sind, und am Schluss die, die am nächsten dran sind, die dann was überschreiben. Also hier in dem Beispiel hier würden wir halt zuerst die Berge im Hintergrund zeichnen, dann zeichnen wir das Gras und den Hügel hier, das überschreibt einen Teil von den Bergen, und zum Schluss zeichnen wir die Bäume im Vordergrund, die dann einen Teil von den Bergen und von dem Gras und dem Hügel wieder überschreiben. Also wie ein Maler auch seine Happy Little Trees malt, deswegen heißt das auch Painter's Algorithm. Das hat Nachteile, zum Beispiel, wir können solche Figuren nicht darstellen, unter der Annahme, dass diese Vierecke hier ein einziges Polygon sind, kann dieses Polygon nicht vor dem Grünen sein, wenn das Grüne vor dem Blauen ist, und gleichzeitig ist es hinter dem, also das Rote kann nicht hinter dem Blauen sein, wenn es vor dem Grünen ist, weil das Grüne ist auch vor dem Blauen, also muss ich mich entscheiden, wie rum ich sortiere. Wenn ich die Objekte in mehrere Dreiecke zerlege, geht das natürlich wieder. Das hat auch den Nachteil, dass Depth Sorting kostet Zeit, und da wurden wahrscheinlich viele Programmiertricks benutzt, um das abzukürzen. Annahmen getroffen, die Kamera bewegt sich nicht besonders weit zwischen zwei Bildern, wir gucken immer aus einer gewissen Richtung auf die Szene und so weiter. Und dann, wenn die Annahmen nicht immer gültig sind oder absichtlich Abkürzungen genommen wurden, dann geht das manchmal kaputt. Das sehen wir jetzt hier in diesem Screenshot. Ich habe hier diesen Haufen von Geröll auf dem Boden. Da ist irgendwas kaputt gegangen in der Szene vorher. Und diese Ecken hier, die sind eigentlich, stoßen die an diesen Würfel dran oder ragen ein bisschen rein, liegen unten drunter. Man sieht es nicht so genau. Die Konsole ist sich da auch nicht ganz sicher. Wenn ich nämlich die Kamera ein bisschen drehe, sind sie auf einmal vor dem Würfel. Und das stimmt nicht so ganz. Sowohl der Würfel als auch dieses Geröll sind Objekte, die in dem Spiel animiert sind und nicht statisch Teil vom Level sind. Und ich gehe davon aus, dass genau deswegen dann die Tiefensortierung nicht immer richtig klappt, weil da halt die Rechenzeit gespart wurde, das perfekt zu machen, und gesagt wurde, ja, es sieht gut genug aus. Vor allem das Spiel hat man ja, oder die meisten PlayStation-Spiele wurden ja damals auf irgendwie 15 Zoll Röhrenbildschirmen gespielt, und da fällt das sowieso nicht so sehr auf. Nichtsdestotrotz habe ich hier die gleiche Szene auch mal als Video. Und hier sehen wir dann, wenn sich die Kamera dreht, wie diese Teile so rein und raus springen. Also das vor allem in bewegt sieht das sehr auffällig aus, wenn man es mal gesehen hat. Also jetzt ist dieses Dreieck hier auf einmal drin. Und wenn ich die Kamera drehe, ist es wieder davor. Und so richtig kann man nicht erkennen, was jetzt eigentlich vor was sein soll, weil der Depth Sorting-Algorithmus ist sich halt auch nicht sicher, weil die Objekte in der Szene sich wahrscheinlich auch ein bisschen überschneiden. Das nächste Problem von der PlayStation 1 ist das sogenannte Vertex Wobble. Wie kommt es dazu? Erstmal erklären, was das Vertex Wobble ist. Ich habe hier drei animierte Linien. Die sollen eigentlich das Gleiche darstellen. Also als ich die gemacht habe, habe ich mir gedacht, ich möchte eine Linie malen, die eine Bewegung macht, flüssig von einem Punkt zum anderen und dabei ihren Winkel ein bisschen ändert. Das ist das Ziel gewesen. Hier rechts ist das so mit Anti-Aliasing gerendert, dass man die Bewegung am schönsten sehen kann. Die Animationen haben alle die gleiche Framerate, aber hier durch das Anti-Aliasing können wir halt sehr genau abschätzen, wie der Winkel von der Linie ist. Hier in der Mitte ist es ohne Anti-Aliasing, aber die Koordinaten von den beiden Endpunkten von der Linie sind Kommazahlen, also die können auch Pixelbruchteile enthalten. Das Ende springt zwar immer um einen Pixel weit, aber wir sehen, die Zwischenschritte ändern sich dabei immer ein bisschen. Und dadurch sieht die Animation immer noch ziemlich flüssig aus. Hier links rasten die Koordinaten von den Endpunkten immer auf Pixelmittelpunkte ein. Und die Linie wird dazwischen gezeichnet. Und zwar nur von dem Mittelpunkt von dem einen Pixel zu dem Mittelpunkt von dem anderen Pixel. Und dadurch entsteht das Gefühl, dass die Linie einmal sich so bewegt und einmal dreht und sich einmal so bewegt und dann nochmal dreht. das kann bei einem Objekt, was aus vielen Dreiecken besteht, mit vielen, vielen Linien, sehr störend sein. Das kommt dadurch zustande, dass die PlayStation hat eigentlich zwei Einheiten, die für die Berechnungen zuständig sind. Das ist die GTE, die Geometry Transformation Engine, die die ganzen 3D-Berechnungen macht und danach die Sachen in einen 2D-Raum projiziert. Und die gibt dann diese 2D-Koordinaten an die GPU, also den Graphics Processor, weiter, aber nur als Ganzkomma, als Ganzzahlen, ohne Kommastellen. Das heißt, alles, was im Bildschirmraum dann passiert, ist auf ganzen Pixeln und erst auf der GPU werden dann die Linien gezeichnet und dadurch ist die Information weg, ob das irgendwie zwischen Pixeln war, sondern es ist immer nur auf den Ecken. Das mit einer Linie kann man es erkennen, aber es kann richtig störend aussehen, wenn man das mit mit einem ganzen Objekt sieht. Also hier bei Tony Hawk sieht man das meistens ganz gut. Achtet auf diese Ecke hier. Und jetzt kommt gleich so eine taxiförmige Funbox ins Bild. Hier das und dann oben dieses Dach davon. Das wackelt auch immer ganz gut. Und wenn wir jetzt uns nochmal in die andere Richtung umschauen, hier oben passiert sehr viel. Ich zeige es nochmal. Aber ohne meine Kommentare, guckt einfach mal hin und ihr werdet dann sehen, das Level verformt sich immer so ein kleines bisschen. Das ist der Effekt von diesem Vertex-Wobble, dass wir da nur ganze Zahlen haben. Also ganz schlimm halt auch im Zusammenhang mit Texture Mapping, dass das dann die Textur auch um einen Pixel weit springt. Der nächste Effekt, den ich beschreiben möchte, ist das sogenannte Shimmering. Und das ist nichts anderes als Aliasing oder Unterabtastung. Oder Aliasing, das wegen Unterabtastung passiert. Hier hinten in dem Level haben wir eine Textur, die sehr, sehr viele Details hat. Das ist wohl irgendwie so eine rankende Pflanze, die sehr kleine Blätter hat. Auf jeden Fall hat die kleine Details und die Details sind kleiner als die Pixel auf unserem Bildschirm. Das sieht jetzt hier in dem Standbild eigentlich sehr okay aus. Das ist aber in einem animierten Bild kann das echt störend werden. Das kommt daher, ich habe das hier mal so ein bisschen schematisch dargestellt. Wir haben hier unsere Textur hier oben. Und die ist einfach mit sehr vielen kleinen Details, die hat einfach nur schwarze und weiße Pixel. Hier unten ist das, was dann in dem gleichen schmalen Bildausschnitt eine Zeile sozusagen auf dem Bildschirm landen würde. Für das eine Pixel wollen wir die Farbe angucken oder wollen wir ausrechnen, welche Farbe das hat. Wir gucken also in unsere 3D-Szene und treffen genau dieses Texturpixel und sehen, aha, ist schwarz. Malen unser Bildschirmpixel also schwarz an. Fürs nächste gucken wir hier. Und da diese Details hier oben in dem Moment kleiner als die Bildschirmpixel sind, treffen wir wieder ein schwarzes Pixel und malen das wieder schwarz an. Im nächsten, oh, ist weiß, okay, schwarz, okay, weiß, weiß, schwarz. Wir kriegen dann da unten am Ende etwas, was nicht mehr viel mit der originalen Textur zu tun hat, weil wir nicht genug Bildschirmpixel haben, um die Texturpixel abzubilden und weil keine Tiefpassfilterung gemacht wird. Was das ist, kommen wir auch später noch dazu. Noch schlimmer wird es, wenn sich das Ganze dann bewegt, wenn ich also die Textur im Bild, die Szene ein kleines bisschen drehe und unsere Textur ist ein kleines bisschen anders, dann sehen wir hier unten auf einmal ein komplett anderes Bild und noch viel schlimmer, obwohl die Textur sich eigentlich von links nach rechts bewegt, scheint sich da unten noch irgendwas von rechts nach links zu bewegen. Und das ist das ist dann halt so ein störender Effekt, wenn man sehr weit von der Textur weg ist und die sehr viele Details hat. Auch dazu habe ich ein Video mitgebracht. Wo ist es? Das da, oder? Das ist die gleiche Szene nochmal in bewegt. Wir sehen also hier, das kriselt dann so in der Textur. Hier auch. Also überall, wo dieses Grün ist. Aber das gleiche nochmal aus einem anderen Level. Besonders hier auf die Ecke könnt ihr achten, da seht ihr, wie die Details verschwinden und wieder auftauchen. Dieser Schnee, der hier runterläuft zum Beispiel. Und was hier oben noch passiert an der Stelle, hier habe ich ein Objekt, was irgendwie so 2 Pixel breit ist nur. Ich weiß nicht, ob es 2 Pixel sind, was nur wenige Pixel breit sind. Und es wird dann einmal 2 Pixel und einmal 3 Pixel breit auf dem Bildschirm gerendert. Und damit scheint es seine Größe zu verändern, wenn sich die Kamera dreht. Das ist also auch wieder ein Artefakt davon, dass wir kein Anti-Aliasing haben und dass wir nur ganzzahlige Koordinaten zwischen der GTE und der GPU austauschen können. Und als ob das noch nicht reichen würde, haben wir auch noch nur affine Texturtransformationen. So, was ist eine affine Transformation in der Geometrie? Das ist, wenn ich ein Bild nehme, ich kann das größer und kleiner machen, also skalieren in beide Richtungen. Ich kann es drehen und ich kann es so parallelogrammartig scheren. Aber nur Parallelogramm, die beiden Seiten bleiben immer parallel hier. Wenn ich jetzt aber so einen Würfel texturieren möchte, dann müsste ich die Textur ja hier zu so einem Trapez verzerren. Ja? Und diese Trapezverzerrung, die sogenannte perspektivische Transformation, ist keine affine Texturtransformation und deswegen können wir die nicht machen. Also behilft sich die PlayStation damit einem Trick. Der geht so. Ich zerlege meine Geometrie wie immer in Dreiecke und jedes Dreieck betrachte ich einzeln. Das ist eigentlich normal beim Texturieren. Jetzt betrachte ich zuerst das linke obere Dreieck, nehme meine Textur her und verforme sie so, dass sie an den beiden Kanten passt und verwende davon die linke obere Hälfte. Den Teil schmeiße ich weg, der passt nämlich nicht. Diese Hälfte wird auf das Dreieck drauf gepixelt. Dann möchte ich das Dreieck betrachten. Ich schere also meine Textur so, dass sie an diese Ecke von meinem Dreieck passt, texturiere das hier drauf, schmeiße den Teil weg. Hier genauso für das Dreieck nehme ich diese Version der Textur und für das Dreieck nehme ich diese Version der Textur. In Wirklichkeit geht das andersrum. Da gehe ich die Bildschirmpixel durch, gucke für den Bildschirmpixel an, welchen Texturpixel trifft der und gucke dann die Koordinaten an. Und da kommt jetzt wieder der fehlende Z-Puffer rein, um zu wissen, ob ich das, wenn ich eine Trapez-Transformation machen wollte, also eine perspektivische Transformation, bräuchte ich für ein Dreieck eine vierte Koordinate. Oder eine vierte Information. Nicht nur die 3 Koordinaten hier, sondern ich bräuchte entweder noch die 4. Koordinate hier unten oder ich bräuchte eine tiefen Information, wie weit das von der Kamera weg ist oder wie schräg es in der Szene liegt sozusagen. Und da wir diese Z-Information nicht mehr haben und auch nicht den 4. Punkt, weil wir betrachten die Dreiecke einzeln, müssen wir uns mit dieser affinen Texturtransformation zufrieden geben. Das sieht jetzt hier erstmal nicht so schlimm aus, aber wenn man das mal zusammensetzt, das Bild, dann sehen wir hier in der Textur einen ganz deutlichen Knick da drin. Es tut mir leid, ich habe die schwarzen Linien da drüber gemalt. Wenn ich die nicht drüber gemalt hätte, würde es noch mehr auffallen. Also hier ist alles viel mehr zusammengequetscht und hier ist alles auseinandergezogen. Noch viel mehr fällt es auf, wenn ich diese Textur verwende und den Würfel damit texturiere, dann wird auf einmal aus dem Kreis mit dem Schachbrett wird irgendwie so ein Herz und so einen Knick in meinem Schachbrettmuster. Und besonders auffällig wird es dann, wenn die Kamera sich bewegt. Das da. Wir betrachten die Wände hier vor allem. Eigentlich sollte das eine gerade durchgehende Linie sein. Ist es auch, wenn ich gerade drauf gucke. Aber wenn die Kamera sich dreht und schräg drauf guckt, dann wird aus dieser geraden Linie auf einmal so ein Zickzack. Weil eben genau für jedes Dreieck die Textur anders verformt wird. Manchmal ändert sich das auch und sprengt ein bisschen rum. Ich vermute, das liegt daher, dass dass das Spiel für Sachen, die näher an der Kamera sind, mehr Dreiecke benutzt. Weil mit mehr Dreiecken wird der Effekt nicht mehr so schlimm. Aber die kosten natürlich mehr Rechenzeit, deswegen werden die wohl nur in der Nähe der Kamera gemacht. Ist aber nur eine Spekulation. Was wir sicher wissen, ist, dieses Zickzack-Muster hier entsteht, weil wir nur affine Texturtransformationen machen können. Gut, jetzt habe ich genug über die PlayStation gerantet. Jetzt kann ich noch ein bisschen über das Nintendo 64 ranten. Das sieht ungefähr so aus. Kam ein Jahr später raus. Hatte auch eine MIPS-CPU, aber eine MIPS-3-Architektur. Das sind vor allem 64-Bit-Erweiterungen dafür. Deswegen heißt es Nintendo 64. Ob das nun wirklich einen Vorteil hatte, wage ich zu bezweifeln. Es hatte eh nur einen 32-Bit-Systembus, hatte aber einen fast dreimal so hohen Takt, hat doppelt so viel Hauptspeicher gehabt, sogar noch erweiterbar mit diesem Expansion Pack, hat eigentlich auch einen besseren Sound-Ausgabe gehabt mit diesem 48 Kilohertz, war aber dadurch extrem eingeschränkt, dass halt diese Spiele auf diesen Modulen kamen mit sehr viel, sehr wenig Speicherplatz. Dadurch ist der Soundtrack von vielen N64-Spielen halt kein CD-Audio, sondern so Tracker-MIDI-mäßige Musik, das auch sehr schön sein kann, aber wesentlich mehr Aufwand gebraucht hat, um gut zu klingen. Und wenn man dann so Spiele betrachtet, die auf beiden Konsolen rauskamen, dann ist das meistens so, dass der Soundtrack für die N64-Version stark komprimiert wurde und dann nur noch mit 11 Kilohertz 8-Bit abgespielt wurde auf dem N64 und nicht mehr in CD-Qualität. Das klingt dann ein bisschen schade. Full-Motion-Video war auch extrem selten, nicht weil die Konsole zu schwach war, sondern weil einfach nicht genug Speicherplatz auf diesen Einsteckmodulen mit den Spielen drauf war. Hatte von Silicon Graphics den Grafikchip. Dadurch wurde halt auch sehr viel Entwicklung auf Silicon Graphics Workstations gemacht, bevor die Konsole rauskam oder während die Konsole gerade entwickelt wurde auch. Von der Grafikauflösung eigentlich vergleichbar mit der PlayStation. In der PAL-Version gehen ein paar mehr Pixel. Das heißt, das N64 hat nicht diese schwarzen Balken, sondern kann wirklich Bildschirm füllen, in PAL zeichnen. Auch ähnliche Werte, was Farbe angeht, aber ganz wenig Texturspeicher nur. Und ich weiß nicht genau, wie das ist, wie der Speicher da aufgeteilt ist. Es ist immer die Rede von einem sehr kleinen Textur-Cache, also der Speicherbereich, der wirklich schnell zugreifbar ist auf dem N64 für die Texturen, der ist sehr klein. Von der Füllrate, also wie viele Pixel es auf dem Bildschirm malen kann pro Sekunde, vergleichbar mit einer Voodoo 1-Karte, also das, was zu der Zeit für einen High-End-Gaming-PC benutzt wurde. Aber halt einen sehr, sehr kleinen Texturspeicher nur. Ich habe jetzt vorhin bei der einen Testgrafik hier mit der Linie gezeigt, wie das mit oder ohne Anti-Aliasing aussieht. Das N64 hatte tatsächlich eine Anti-Aliasing-Möglichkeit eingebaut, nämlich das sogenannte Edge-Anti-Aliasing. Und das heißt, wird nur für Polygonkanten gemacht, weil es Edges sind. Ich habe hier mal so ein Schema aufgemalt. Das sind unsere Bildschirmpixel. Und wir haben zwei Polygone, die sich hier drinnen so überschneiden. Welches weiter hinten und welches weiter vorne ist, ist zunächst mal egal. Wir betrachten mal einfach mal dieses Pixel. Wir rendern jetzt das gelbe Dreieck hier rechts für dieses Pixel. Wir gucken also, erstmal schießen wir in unsere Szene und gucken, welches Dreieck wir treffen, machen einen Texture-Lookup und sehen, yo, das ist gelb. Wir malen also das ganze Pixel hier mit dieser gelben Farbe an. Wir schreiben in den Z-Puffer die Tiefeninformation, aber zusätzlich merken wir uns noch, wie weit ist dieser Punkt, der Mittelpunkt von unserem Pixel, an dem wir in die Szene geguckt haben, rechnerisch, wie weit ist der entfernt von der Kante. Und diese Information die merken wir uns auch, weil dadurch können wir sehen, wie viel Prozent von diesem Pixel ist von dem Dreieck abgedeckt. Wenn wir danach das andere Dreieck, das ist dieses rosane hier, rendern, dann machen wir das gleiche und sehen aber, hier ist schon ein anderes Dreieck. Und es hat so viel Prozent von dem Pixel. Das heißt, wir laden die Farbe, die wir hier in den Framebuffer geschrieben haben, wieder raus und addieren nur so viel oder bilden einen Mittelwert zwischen der Farbe, die wir jetzt neu reinschreiben wollen, und der Farbe, die schon drin ist, und malen den in den Framebuffer. Und dadurch entsteht dann hier so ein Rand, wo halt die Pixel, dieses hier zum Beispiel, was fast komplett von einem Gelben überdeckt ist, ist fast komplett gelb. Dieses hier, was fast komplett rot ist, ist hier auch fast komplett rot. Und das ist dann so eine Art Kantenglättung. Disclaimer, alles, was ich gerade gesagt habe, habe ich mir aus einem Forenpost zusammengestückelt, den ich ungefähr 10-mal gelesen habe, und ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob das eine wirklich gute Quelle ist. Ich kann euch den Forenthread verlinken. Ich habe es nicht geschafft. Es gibt von dem N64 eine wirklich gute Architekturdokumentation, aber die ist halt comprehensive und das habe ich mir nicht angetan. Deswegen, wenn es in der Realität dann doch nicht so ist, dann ja, ich habe es halt irgendwie Quelle Internet. Das funktioniert nur an Stellen, wo sich zwei Polygone überlappen. An Stellen, wo ich einen Hintergrund habe, funktioniert das nicht. Da muss ich aber auch noch irgendwie ein bisschen eine Kantenglättung machen, damit die Treppcheneffekte weggehen. Und das wird meistens als Fullscreen-Blur bezeichnet. Das ist eine Faltung mit einem 5x7-Kernel, der ist also ein bisschen breiter als hoch, der das Ganze nochmal smooth an den Ecken. Und dadurch, dass er breiter als hoch ist, hat der Effekt auch in der horizontalen mehr Effekt als in der vertikalen. Dazu kommt noch, die Konsolen wurden damals halt meistens über diesen gelben Composite-Stecker an den Fernseher angeschlossen. Und Composite-Video hat in der horizontalen auch nochmal eine miserable Farbauflösung. Und dann ist alles Matsch. Und deswegen hat das N64 halt auch den Ruf, dass die Bilder alle matschig aussehen. Ich habe vorhin das Shimmering beschrieben und ich beschreibe jetzt, wie das N64 das vermieden hat oder wie auch viele andere Grafikarchitekturen das vermeiden. Das ist das sogenannte MIP-Mapping. In der Theorie geht das so, dass ich, wenn ich was abtasten will, also wenn ich einzelne Bildschirmpixel von Texturpixeln haben will, dann muss die Textur darf keine Details haben, die kleiner als Bildschirmpixel sind. Die muss also ein sogenannter Tiefpassfilter gemacht werden, also ein bisschen unscharf sein. Und zwar genauso unscharf, wie sie nachher auch, dass keine Details drin sind mehr, die auf dem Bildschirm zwischen Pixel fallen würden. Ich könnte die Textur in Echtzeit Tiefpass filtern während dem Rendering, aber nicht auf einer Konsole von 96. Und auch nicht auf einem PC von 96. Da wurden die Texturen vorher gefiltert und in verschiedenen Auflösungsstufen abgespeichert. Also hier haben wir unsere Textur in der Auflösung 32x32, 16x16, 8x8, 4x4, 1x1, 2x2, 4x4, 8, 16, 32, oh, 64 sogar. Gut. Dann können wir noch einen weiteren Trick machen, um Speicher zu sparen. Weil hier haben wir jetzt ganz viel Speicherplatz verschränkt, weil unsere Texturpuffer sind ja immer rechtwinklig oder sogar quadratisch. Wenn ich jetzt einen Schwarz-Weiß-Texturspeicher nehme, also der nur ein Byte pro Pixel hat oder ein, wie auch immer viele Bits breit meine Farbtiefe da ist, pro Pixel, und die Textur zerlege in ihre Rot-Grün-Blau-Komponenten, dann kann ich die in einzelnen Ecken hier abspeichern. Einmal Rot, einmal Grün, einmal Blau. Das ist ein 64x64 Pixel Texturspeicherbereich. Da habe ich meine Textur in 32x32 Pixeln in den drei Farbkanälen zerlegt gespeichert. Also braucht der nur ein Drittel von dem Speicher wie eine 64x64 Farbtextur. Ist aber halt nur 32x32 groß. Dazu kommt aber noch, ich kann in diese Ecke, die dann noch frei bleibt, einfach die kleinere Auflösung speichern. Hier die 16x16, dann in die Ecke, die frei bleibt, die 8x8, die 4x4, die 2x2 und den 1x1 und dann bleibt noch ein einziges weißes Pixel unten übrig, was wirklich verschwendet ist. Wie das dann in der Realität aussieht oder wie das funktioniert, ist so. Je weiter ein texturiertes Element in der Szene von der Kamera weg ist, desto gröber aufgelöst wird das Mipmap-Level gewählt. Also hier, was ganz nah an der Kamera ist, wird die höchste Auflösungsstufe kriegen und was ich wirklich auf dem Bildschirm nur so 2-3 Pixel groß sehe, wird auch nur die Textur kriegen, die 2-3 Pixel groß ist. Und dadurch verhindern wir, dass Details im Bildschirmspeicher landen, die kleiner als Bildschirmpixel sind. Hier nochmal als Grafik, ich hoffe, man kann es auf dem Beamer sehen. Wir haben hier so eine Schachbretttextur und in jedem von diesen Schachbrettfeldern ist ein bunter Punkt drin. Hier sind grüne, blaue, rote Punkte drin. Und ohne Mipmapping, wenn wir weiter nach hinten kommen, sehen wir erstens so Schlangenlinien da drin. Oder ich hoffe, man kann es sehen. Das ist ein sogenannter Moiré-Effekt. Das ist im Endeffekt ein Effekt von dem Aliasing eben, weil ich auf einmal Schachbrettfelder habe, die kleiner als die Pixel von meinem Beamer hier sind. Und ich sehe auf einmal auch so Farbschleier drinnen, die kommen daher, dass diese winzigen roten, grünen, blauen Punkte da auf einmal auch auf Pixeln landen und dann eigentlich viel zu groß sind für das, was sie eigentlich sein sollten. Mit Mipmapping, also mit der korrekt tiefpassgefilterten Textur in allen Stufen, wird das da hinten so eine homogene graue Fläche. Und das ist aber auch das, wie das realistisch aussehen würde. Da hinten sind keine Details mehr zu sehen, weil die Details sind kleiner als die Pixel von meinem Bildschirm. Das führt aber auch dazu, dass manche Leute sagen, dieses Bild ist schärfer und dieses Bild ist besser, in Anführungszeichen, obwohl es eigentlich Informationen enthält, die eigentlich gar nicht da sein sollten. und auch wieder weiter zu dem Ruf beiträgt, oh ja, das N64 hat matschige Grafik. Im Video sieht das Ganze so aus. Da. Also hier jetzt aus Turok, auf den Boden achten hier. Da sind Details, die verschwinden, wenn ich weiter von dem Boden, also die nicht dargestellt werden, wenn sie weiter von der Kamera weg sind. Bei der Brücke ist das nicht so sehr der Fall. Aber hier wieder auf dem Boden, vor allem wenn ich jetzt gleich nach links gucke, sind, obwohl das überall die gleiche Textur ist, sind auf einmal hier jetzt Details auf dem Boden, an der Kante, nahe der Kante. Wenn ich rückwärts gehe, sind die Details verschwunden, weil halt dann ein gröberes Mipmap-Level gewählt wurde und die Details nicht mehr zu sehen sind. Oh. Hier nochmal im Standbild. Kante. Hier sind Details nicht zu sehen. Drei Schritte vorgehen, die Details sind zu sehen. Das liegt aber halt auch daran, dass die Texturen, weil ich gerade gesagt habe, das N64 hatte auch nur einen sehr kleinen Textur-Cache. Da wurde halt auch oft bewusst ein gröberes Mipmap-Level gewählt, um Speicher zu sparen. Obwohl hier eigentlich trotzdem noch genug Bildschirmpixel da gewesen wären, um die Details zu rendern. Aber es war halt nicht genug Speicherplatz dafür da. Dazu kommt noch ein bisschen mehr. Wir haben gerade bei der PlayStation gesehen, dass die Texturen alle ziemlich klotzig aussehen. Das liegt daher, dass die PlayStation eigentlich kein Texturfiltering macht, also nicht zwischen Texturpixeln interpoliert, sondern eigentlich nur Nearest Neighbor macht. Also ich treffe mit meinen Kamerakoordinaten irgendwie die Koordinaten in der Textur und das Pixel hat genau diese Farbe. Das sieht dann so aus wie hier links. Das ist ein bisschen so der Minecraft-Effekt. Ich sehe die Texturpixel in der Szene und die drehen sich auch mit, wenn ich schräg drauf gucke. Dann sind die Pixel auf einmal hier auch trapezförmig und so. Oder die Texel eigentlich. Das ist zwar okay, aber es geht auch besser. Und das nennt sich dann Texturfiltering. Was hier gemacht wird, ist eine lineare Interpolation. Also wenn ich in meine Szene gucke, ich treffe zwischen zwei Pixeln, zwischen zwei Texturpixeln, und sage, ich treffe irgendwie so zwei Drittel von der Strecke zwischen den beiden Texelmittelpunkten. Dann nehme ich eben zwei Drittel von der Farbe von dem einen, ein Drittel von der Farbe von dem anderen. Und das ist dann die Farbe für meinen Bildschirmpixel. Das wird sowohl in der horizontalen gemacht, als auch in der vertikalen. Also zweimal linear interpoliert, das heißt dann bilineare Interpolation. Hier steht aber trilinear. Das Trilineare ist das Interpolieren zwischen Mipmap-Levels. Wenn ich das nicht mache und ein normales Mipmapping mache, dann kann es sein, dass man hier, wenn zwischen den Mipmap-Levels gewechselt wird, diese Kanten sieht. Das ist jetzt hier überspitzt dargestellt, weil normalerweise würde man hier noch nicht das Mipmap-Level wechseln, das ist nur für die Illustration, aber ich sehe hier ganz klar so einen Strich, oder ich hoffe, ihr seht hier so einen Strich. Schlimmer wird es noch, wenn ich dann die Kamera bewegen würde, dann würde der Strich sich nicht mit der Kamera mitdrehen und total komisch aussehen. Deswegen möchte ich auch zwischen den Mipmap-Levels interpolieren. Also wenn ich einen Bildschirmpixel zeichnen möchte, was ungefähr hier ist, dann will ich einen Teil vom Beitrag von dem... anders. Wenn ich einen Bildschirmpixel zeichnen möchte, was da ist, wo diese Linie wäre, dann möchte ich einen Beitrag von dem Mipmap-Level, was feiner aufgelöst ist, haben und einen Beitrag von dem, was gröber aufgelöst ist. Ich interpoliere also nochmal zwischen diesen verschiedenen Auflösungsstufen und kriege dadurch ein viel, viel smootheres Bild im Vergleich zu hier, wo diese Linien vielleicht sichtbar sind. Also trilinear. Das N64 hat dabei noch ein paar Rechentricks gemacht. Da wurden nämlich tatsächlich nicht die vier Nachbarpixel betrachtet, sondern nur drei davon, was halt eigentlich einen Bias in eine Richtung gibt bei der Interpolation, aber nicht schlimm ist, weil das fällt nur auf, wenn ich mit der Lupe vom Monitor sitze und vielleicht noch nebenbei ein Rendering habe, wie es eigentlich aussehen soll. Also hier nochmal ein Recap. Keine Texturfilterung, das was bei der PlayStation geht. Minecraft-Texturen. Die Pixel sind viereckig, also die Texturpixel sind viereckig auf dem Bildschirm zu sehen, wenn ich nah genug dran gehe. Vor allem, wenn die Texturen so eine schlechte Auflösung haben. Mit Mipmapping, die Texturpixel sind immer noch viereckig, aber kleiner vorne und größer hinten. Und ich habe dieses Krisseln, was hier hinten drin ist, weil hier Details drin sind, die der Bildschirm nicht auflösen kann, habe ich nicht mehr. Dafür habe ich Klötzchen. Mit bilinearer Filterung sind die Klötzchen weg und es wird alles sehr smooth. So wie es eigentlich sein sollte, außer dass es hier hinten ein bisschen zu matschig wird. Das liegt aber daran, dass ich extrem schnell in die gröbere Midmap-Levels gewechselt habe hier bei meinem Testbild, wobei ich eigentlich hier noch im Feinen hätte bleiben sollen, was aber auch der Realität entspricht, weil, wie gesagt, man wollte damals Speicher sparen. Und hier noch mit der drilinearen Interpolation. Der Unterschied ist, diese Linien zwischen den Midmap-Levels, die verschwinden dann auch. Und ich habe eine schöne, smoothe Textur, die ja eigentlich ganz nice ist, aber weder im Zusammenhang mit dem knappen Texturspeicher wieder den Eindruck erweckt, matschig zu sein. Knapper Texturspeicher hat noch einen anderen Effekt, nämlich dass die Leute, die die Spiele machen, sich auch ohne Texturen behelfen. Müssen, sollen, können, wollen. Beispiel, wie viele Texturen hat der Super Mario? Naja, der hat hier die Mütze, der hat ein Auge, das andere Auge ist das gleiche gespiegelt. Vielleicht die Augenbrauen, vielleicht die Koteletten und der Bart und die Knöpfe an der Hose. Und der Rest ist alles Vertex Coloring. Da sind keine Texturen, da sind Vertex Coloring mit Rot, mit Schwarz dazwischen interpoliert, mit Blau und ein bisschen helleres Blau und das reicht, um eine Spielfigur zu zeichnen. Hier der Maulwurf ist auch so ein Beispiel. Der Bauch ist halt einfach ein Vertex hier, der hellgrau ist. Die anderen Vertices außenrum sind schwarz und damit haben wir auf einmal den Effekt von einer Textur, von einer Rundung, die eigentlich gar nicht da ist, weil es ist eigentlich nur drei Dreiecke, die sich irgendwie spitz treffen. Und damit sparen wir halt wieder jede Menge Speicher, weil wir gar keine Texturen erst brauchen. Und Vertex Coloring ist eine Farbe pro Eck anstatt hunderte Pixel von Farben. Nächster Schritt, wie man sich in der Ära der 3D-Konsolen behelfen konnte, wenn man zu wenig Speicher oder zu wenig Rechenleistung hatte, indem man gar kein 3D macht. Hier Mario Kart 64, die ganzen Karts und Kart Racer hier sind flache Sprites. Also ein Sprite ist ein 2D-Bild, was einfach verkleinert oder vergrößert, gedreht und geschwenkt in die Szene kopiert wird. Und damit brauche ich keine 3D-Berechnung mehr zu machen. Was da gemacht wurde, ist, diese Figuren wurden alle aus vielen verschiedenen Winkeln vorgerendert. Diese vorgerenderte Version wurde abgespeichert auf der Cartridge und die Konsole wählt dann beim Spielen, je nachdem in welchem Winkel die Kamera zu der Spielfigur steht, die richtige Textur davon aus, die richtige Sprite davon aus und kopiert die da ins Bild rein. Die Rauchwolken da hinten dran sind nochmal 3-4 extra Sprites. Und ganz, ganz wichtig für den tiefen Eindruck ist, die Dinge müssen einen Schatten haben. Unter jeder Spielfigur wird so ein Schatten gerendert. Auch beim Super Mario ist immer ein Schatten unten drunter. Hier der Kettenhund hat einen Schatten. Das ist ganz, ganz wichtig für den tiefen Eindruck. Der Kettenhund hier zum Beispiel ist ein dreidimensionales Objekt. Die Kettenglieder hier hinten aber nicht. Die sind nur flache Kugeln. Dadurch, dass es eine Kugel ist, sieht er natürlich aus jeder Richtung gleich aus. Aber wenn ich außen rumlaufe, dann ist halt auch dieser Glanzpunkt von der Kugel aus jeder Richtung der gleiche. Und dann geht die Illusion wieder ein bisschen kaputt. Genauso hier diese hin- und her rollenden Kugeln sind auch flache Objekte. Die Bobombe hier ist auch ein flaches Objekt. Aber ich glaube, die Augen sind irgendwie extra gezeichnet. Und vielleicht auch der Stöpsel und der Stiel hier oben. Aber auf jeden Fall, es kann sogar gut sein, dass dieselbe Textur für alle drei Objekte verwendet wird. Das ist jetzt aber Spekulation. Ich habe nicht ins Spiel reingeguckt. So, und jetzt habe ich euch ungefähr eine Stunde lang die Spiele aus eurer Jugend mies geredet. Daher höre ich mal langsam auf und frage, gibt es noch Fragen dazu?
Midmapping, was ist das? Woher kommt dieser Begriff?
Es ist ein lateinisches Wort, das heißt nicht Multiples in Partes, sondern irgendwas anderes in Partes. Also es heißt irgendwie Verschiedenes in Teilen oder sowas übersetzt. Es ist ein lateinischer Begriff. Ich weiß nicht, wer den sich ausgedacht hat. Ich habe so eine Vermutung. Aber das ist einfach eine Abkürzung, ja. Ja.
Von Latein.
Ja. Okay, dann. Wenn sonst nichts mehr ist, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.
Was war eigentlich, oder was war eigentlich der Zusammenhang mit Silicon Graphics? Also mal was erwähnt, dass die Hardware teilweise von SGI entwickelt wurde?
Ja. Die, also was der Zusammenhang genau war, weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist genau, die Hardware wurde zum Teil von SGI entwickelt. Ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich auf Initiative von Nintendo oder andersrum, irgendwie sind die zusammengekommen. Und die Hardware war sehr ähnlich zu einer SGI-Workstation, Indie vielleicht, ich bin aber nicht sicher. Nur das Indigo, ja, kann gut sein, ja. Kann gut sein, dass es die Indigo war, die war aber halt nur ungefähr doppelt so schnell. Und es war dieser Reality-Processor da, der hatte einen Microcode. Und Nintendo hat den nicht rausgerückt. Da gab es auch noch eine Geschichte dazu. Aber Rare hat das Ding reverse-engineert und deswegen konnte Rare ein paar Sachen auf dem Nintendo 64 machen, weil die ihren eigenen Microcode da drauf geladen haben auf diesem Grafikchip, was die Leute, die das Nintendo SDK benutzt haben, halt nicht hingekriegt haben.
Kann ich auch Optimierungen machen, dass man gewisse Objekte nicht zeichnet,
ja,
im Hintergrund sind, weil das, du hast ja gemeint, die werden immer überschrieben.
Genau, also es gibt auch die Möglichkeit, ein sogenanntes Culling zu machen, wenn ich von vornherein weiß, dass ein Objekt nicht auf dem Bildschirm auftauchen wird, dann versuche ich das Rendering davon auch zu vermeiden. Wie genau das geht, weiß ich leider nicht mehr. Aber es ist zum Beispiel so, dass in vielen Spielen sind zum Beispiel die Levels in einzelne Räume unterteilt und es wird immer nur das gerendert, was in dem Raum ist, wo auch die Spielfigur gerade drin ist und solche Sachen. Und auch, es ist ja das Blickfeld von der Kamera ist ja so eine Pyramide oder so ein Pyramidenstumpf, der irgendwie im Raum steht. Und alles, was außerhalb von diesem Blickfeld ist, von dem sogenannten View Frustum, wird auch gar nicht erst betrachtet, sobald ich mal festgestellt habe, dass das komplette Dreieck außerhalb liegt.
Konnte man den Z-Buffer nicht irgendwie emulieren, dass man selbst einen sich im Speicher.
Du kannst eigentlich immer alles in Software emulieren, aber wenn du halt, dann müsstest du wahrscheinlich auch den Rest von dieser Geometrietransformation in Software machen, um an Informationen dran zu kommen. Und dann machst du das auf einem 33 MHz Prozessor und dann renderst du halt auf einmal keine 90.000 Polygone pro Sekunde mehr, sondern nur noch 900. Und dann, ja, also es ist wahrscheinlich möglich, vielleicht sind meine Zahlen auch ein bisschen schief hier an der Stelle, aber es würde ziemlich viel Performance kosten, weil ich dann halt die anderen Vorteile von dem Grafikchip verlieren würde.
Also auf einigen der zeitgleichen, ähnlichen Silicon Graphics Workstations, wenn man da eine gute Grafik hatte für die Workstation, hatte die Workstation tatsächlich auf der Grafikkarte unterschiedliche Slots für Framebuffer, Z-Buffer und Texturbuffer. Hat man teilweise auch wirklich ganz unterschiedliche Speichermodule gebraucht, wo die Speichermodule hardwaremäßig auf die jeweilige Verwendung optimiert wurden, mit Bitbreite und Zugriffsbreite und Geschwindigkeit und sonst irgendwas. Wir könnten uns ja nachher mal auch durchaus den Spaß machen und da die Indigo auseinandernehmen, die da steht.
Ja.
Das ist wahrscheinlich klar. Im Prinzip genau die gleiche Hardware.
Ja. Oder ähnliche Hardware. Ich habe auch die beiden Konsolen mitgebracht. Also wenn ihr Bock habt, das auch mal nochmal in Action zu sehen, dann habe ich auch die passenden 15 Zoll Röhrenbildschirme dafür dabei und wir können die Konsolen auch gerne noch anspielen ein bisschen. Oder aufmachen und gucken, was drin ist. Aber da steht wahrscheinlich auf der einen überall Nintendo drauf und auf der anderen überall Sony drauf, weil die natürlich ihre Custom-Chips mit ihrem eigenen Logo beschriftet haben.
Haben die eigentlich die Chips selbst gemacht oder haben die natürlich gefärbt sonst wo?
Ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, sie haben gefärbt sonst wo, zum Beispiel bei NEC oder so, aber das ist Spekulation. Also ich weiß, dass Nintendo immer sehr viel Chips von NEC und Hitachi eingekauft hat für vorige Konsolengenerationen und dass ich weiß nicht, wie weit die Custom waren. Aber ich glaube, dass da schon Partnerschaften da waren und dass da auch, also wie gesagt, Spekulationen, wahrscheinlich haben die das da fertigen lassen und wahrscheinlich hat Nintendo nicht selber gefärbt, aber sicher weiß ich es nicht.
Das Was haben die Kisten damals eigentlich gekostet?
200 Mark ungefähr, die Größenordnung. 250 Mark vielleicht bei Einführung sowas. Ich weiß es nicht mehr genau, aber so, so ungefähr den Dreh rum. Also die waren echt im Vergleich zu einem PC günstig und im Vergleich zu einer Workstation halt erst recht richtig günstig.
Darf ich dich korrigieren?
Gerne.
Also die legale Variante in Europa hat 600 Mark gekostet.
600 Mark, okay. Und 2 Jahre nach Launch? Ja, okay.
Da hat auch eine Evolution stattgefunden. Normalerweise werden ja nach ein paar Jahren die Spiele viel besser
als
die ersten Spiele.
Ja, das sieht man auch. Also die Spiele wurden auch besser, weil die Leute halt mehr gelernt haben mit der Hardware, die ja doch sehr kompliziert ist, umzugehen. Dazu kommt beim Nintendo auch noch, dass die meisten Leute dann mittlerweile das Speichererweiterungsmodul mittlerweile eingebaut hatten und dann die Spiele das auch benutzt hatten, um bessere Grafikauflösung auf den Bildschirm zu bringen. Ja.
Korrigiere mich noch einmal.
Okay.
Also sie sind mit 600 Mark gespart gestartet.
Aha, beide
dann,
oder?
Kurz danach zur E3, steht jetzt aber nicht dabei, wann die war, auf $300 runtergegangen, um die Sega zu unterbieten. Und ein Jahr später sind sie dann auf $200. Und dann März 97 auf $150.
Also ja. Ja, also ich habe das auch so in Erinnerung, wenn die Konsole nicht gerade brandneu ist, dann ist das möglich, die für 250 Mark zu haben. Das ist aber halt dann in der Mitte von der Generation und nicht zum Launch. Aber 250 Mark wären dann $120 gewesen, dann ist das schon eher gegen Ende. Ja, dann habe ich es einfach falsch. Aber gut, ihr habt die Zahlen gehört. Ich habe wahrscheinlich 250 € oder sowas irgendwie im Kopf gehabt, keine Ahnung.
Aber die Konsolen wurden ja oft subventioniert.
Ja.
Also über die Spiele, das ist auch wieder reingeholt.
Die Hardware,
das stimmt, die Preis,
ja, die Hardware war teurer, die Hersteller haben an den Konsolen selber nichts verdient, sondern daran, dass die Spiele halt entsprechend auch teuer waren. Und dass die Hersteller von Spielen dann auch von den Konsolenherstellern die entsprechenden SDKs und Herstellung von Einsteckmodulen und CDs und so weiter halt lizenzieren mussten.
Gab es für die Cartridges eigentlich damals auch Kopien?
Ich weiß es nicht. Also mit Kopien meinst du so Backup-Module und sowas? Ja. Ich habe gestern Abend ein Video vom Modern Vintage Gamer gesehen, der ein Modul beschreibt fürs Super Nintendo, wo man die Cartridges auf Diskette kopieren konnte. Also dafür gab es definitiv. Ich habe auch irgendwo mal ein Foto gesehen von irgendwelchen obskuren Aufsteckteilen fürs N64. Das könnte sein, dass das sowas war, aber ich bin nicht sicher. Okay, dann will ich es hiermit beschließen und wir können zum gemütlichen Teil des Abends übergehen. Nochmal vielen Dank fürs Interesse. Und Dankeschön.